Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute Morgen mit Sandra Schulz im Studio herzlich willkommen. Als uns diese Meldung in der vergangenen Woche erreicht hat, da dürften die allermeisten sich die Augen gerieben haben. Ein objektives, verlässliches und zugängliches System der Arbeitszeiterfassung verlangt der Europäische Gerichtshof. Alle EU-Mitgliedstaaten sollen die Unternehmen zu detaillierten Zeiterfassungssystemen verpflichten. Potenziell betroffen hunderte Millionen Beschäftigte in ganz Europa. Jede E-Mail am Abend, jede Überstunde soll dokumentiert werden, aber im Umkehrschluss natürlich auch jedes zu spät kommen und Fragezeichen, etwa auch jeder Gang zur Toilette. Wie wird das Urteil unsere Arbeitswelt verändern? Definiert es europäischen Arbeitnehmerschutz neu, macht Schluss mit unbezahlten Überstunden oder legt es Mitarbeitern und Unternehmen unnötige bürokratische Lasten auf? Ist das jetzt die Entscheidung für eine Stechuhr des 21. Jahrhunderts? Ist es aus der Zeit gefallen oder weist das Gericht den Weg in eine neue Arbeitswelt? Bräuchte das Arbeitsrecht eine Auffrischungskur? Regeln, die auch für Homeoffice, mobiles Arbeiten, digitale Arbeitsplätze und rund um die Uhr Erreichbarkeit gemacht sind? Und wäre so eine systematische Zeiterfassung in Zeiten der Digitalisierung nicht auch ziemlich nah an einer systematischen Überwachung? Über diese Fragen wollen wir heute Morgen, wollen wir heute Vormittag diskutieren. Unser Thema: umstrittenes Urteil zur Arbeitszeiterfassung, Schutz vor Ausbeutung oder Bürokratiemonster. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste vor für unsere Runde, in der wir heute Morgen diskutieren wollen. Martha Böning ist uns aus Berlin zugeschaltet, Arbeitsrechtsexpertin beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Oliver Stettes ist bei mir hier im Studio in Köln vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, dort Leiter des Kompetenzfelds Arbeitsmarkt. Und der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer diskutiert mit uns, ob man der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss Arbeit und Soziales und auch Vorstandsmitglied der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA. Herr Zimmer, Sie sind in Berlin, diskutieren von dort mit uns. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Kommen. Wie immer wollen wir aber hier nicht unter uns alle Fragen diskutieren und unter uns besprechen. Wir bitten alle Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen, mitzudiskutieren, sich bei uns zu melden unter der 00800 4464 4464. Unsere Telefonnummer, wenn Sie hier mitdiskutieren wollen in unserer Live-Sendung, das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie melden sich per Mail. Das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de. Wiederhole ich auch, kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wir hören mal rein. Eine Auswahl von Stimmen, von Hörerinnen und Hörerstimmen von heute Morgen haben wir schon für Sie zusammengestellt.
Ja, schönen guten Morgen, Gretschmann aus Berlin. Ich finde, dass es Zeit wird, dass auch die Zeiten in irgendeiner Weise festgehalten werden, die Menschen zu Hause arbeiten. Da kann ich aber nur sagen, da wird der Staat sich noch herrlich freuen, weil insbesondere auch Lehrer und andere Berufsfelder ganz massiv in ihrer Freizeit letztendlich arbeiten.
Schneider aus Köln, ich finde dieses Urteil prinzipiell gut, doch ich frage mich, wie soll der Arbeitgeber bzw. auch der Arbeitnehmer dokumentieren, wenn er zu Hause auf dem Privatrechner mal eben kurz dienstliche E-Mails anklickt oder durchliest, um danach direkt wieder weiter zu seinem Privatvergnügen oder auf seine Privat-E-Mails zu klicken. Das weiß ich nicht, wie das gehen soll.
Tja, hallo, Christian Krohn aus Berlin. Ich selber mache viele Analysen über Zeitverbrauch in Arbeitskontexten und ich würde sagen, da wo es Anwesenheitszeit gibt und nur darum geht, also dort zu sein, ist das richtig. Allerdings dort, wo es um Leistung geht, würde ich das freilassen, sodass die Leute eben selber gucken können, mit wie viel Zeit sie was machen und bei gegebenenfalls Überschreitung dann eben auch mit den Vorgesetzten dann klären, wie sie das abstellen können oder ändern können. Aber die Erfassung überall halte ich für absolut übertrieben.
Hier ist Werner Niemeyer aus Bremen. Ich halte das vorgeschobene Argument des Datenschutzes im Zusammenhang mit der Arbeitszeiterfassung für verlogen. Datenschutz ist nicht, wenn man nichts tut, sondern wenn man es richtig macht.
Das Arbeitszeitgesetz wird für Ärzte seit Jahrzehnten missachtet. Monatsstunden bis 360 Stunden sind die Regel. Vorschläge, Stechuhr etc. verhallen. Ich möchte anregen zu diskutieren, was die Arbeitserfassung für die medizinische Versorgung überhaupt ergeben wird.
Stimmen unserer Hörer von heute Morgen. Und wie gesagt, freuen wir uns, wenn Sie heute auch live mit uns diskutieren, heute Vormittag. Melden Sie sich gerne unter der 00800 4464 4464. Und wir wollen jetzt in die Diskussionsrunde einsteigen. Martha Böning, Frage an die Vertreterin des DGB hier heute Morgen in der Runde. Es kam ja richtig gehend Jubel von den Gewerkschaften nach diesem Urteil. Warum?
Naja, Jubel würde ich es nicht bezeichnen. Es ist allerdings erfreulich, dass der Europäische Gerichtshof bestätigt hat, was schon seit Jahrzehnten gilt, nämlich dass es bestimmte Regeln der Arbeitszeit oder Grenzen, Entschuldigung, der Arbeitszeit gibt in Europa, die gelten für alle Mitgliedstaaten. Und damit diese Regeln eingehalten werden, müssen bestimmte, ich würde mal sagen, Instrumente eingerichtet werden in den Mitgliedstaaten, weil ansonsten natürlich ist die Kontrolle so gut wie unmöglich, das hat der EuGH gesagt, nichts mehr und nichts weniger. Er hat nicht gesagt, es darf keine flexible Arbeitszeiten mehr geben. Er hat nicht gesagt, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer können sich nicht darüber verständigen, wie diese Arbeitszeiten zu erfassen sind. Aber es ist nur logisch und nachvollziehbar, dass kein Beschäftigter Arbeit leisten möchte, die nicht erfasst und damit auch nicht vergütender wird. Und umgekehrt genauso, Arbeitgeber wollen nicht Arbeitszeit bezahlen, die vielleicht gar nicht erbracht wurde. Also von daher ist das einfach eine Verstärkung, eine Verbesserung der Transparenz im Arbeitsleben. Und als solche zu begrüßen.
Natürlich. Jetzt haben wir in dem Zusammenhang ja gelernt, dass geschätzt 1 Milliarde Überstunden pro Jahr geleistet wird, unbezahlt. Frage an den Koalitionspolitiker hier in der Runde, an Matthias Zimmer von der CDU. Warum ist der Gesetzgeber da nicht schon längst tätig geworden?
Naja, zunächst mal sollte man sich mal über die Zahlen tatsächlich unterhalten. Es gibt solche und solche Überstunden. Ich finde das Urteil unter dem Strich auch ganz positiv, weil es den Mitgliedstaaten offen lässt, wie sie die Modalitäten dann regeln. Also wir können nach wie vor die Besonderheiten des entsprechenden Tätigkeitsbereiches in Augenschein nehmen und betrachten. Wir können auch die Eigenart des Unternehmens betrachten. Das heißt, wir können also auch durchaus sagen, bis zu einer bestimmten Größe oder ab einer bestimmten Größe wird erst aufgezeichnet. Also all das muss man sich mal genauer angucken, was mich in dem Zusammenhang aber so tatsächlich ein bisschen ärgert. Also die Kollegin Böning hat es gerade auch gesagt. Wenn vertraglich Arbeitszeit vereinbart ist, finde ich, muss die auch irgendwie dokumentiert werden. Und wenn nach so einem Urteil dann eine erste Reaktion aus den Wirtschaftsverbänden ist, die Stechuhr wieder einzuführen, da kann ich nur hoffen, dass das nicht dem Stand der Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft entspricht.
Oliver Stettes, das Institut der deutschen Wirtschaft, das hat ja oft die Arbeitgeberinteressen auch im Auge. Was wäre denn Ihre Prognose? Wie wird dieses Urteil die Arbeitswelt ändern?
Ja, das wird der juristischen Überprüfung sozusagen noch vorbehalten sein, inwiefern das Urteil dann und welche auf Deutschland übertragbar ist. Es hatte ja einen spanischen Hintergrund und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Aber es werden natürlich 3 Punkte angesprochen und der erste hat zum Beispiel damit zu tun, warum es diese Reaktion gab. Wir beobachten in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, dass Arbeitgeber und Beschäftigte ganz andere Arbeitszeitregime vereinbaren, wo sie darauf vertrauen, dass die Arbeitszeiten, die vereinbart sind, auch entsprechend eingehalten werden. Stichwort Vertrauensarbeitszeit. Und dieses Regime steht jetzt auf dem Prüfstand, so wie es gelebt wird. Und das würde in Frage gestellt werden, wenn es zu einer sozusagen verpflichtenden Arbeitszeiterfassung käme, weil es im Geist dieser Arbeitszeitregime widerspricht. Zum Zweiten ist das natürlich ein Urteil, was bei uns in die Diskussion hineinfällt, wie zeitgemäß ist das arbeitszeitgemäß, so wie wir es in Deutschland noch haben. Also die Frage, brauchen wir eine Tageshöchstarbeitszeit? Wie sieht es mit den Ruhezeiten aus im Zusammenhang mit einer ganz anderen veränderten Arbeitswelt? Und das Dritte, das irritiert einen Ökonomen wie mich ein bisschen, ist, dass in diesem Urteil sozusagen vertragliche Aspekte, nämlich die Frage der Überstunden, miteinander vermengt wird mit dem Thema Arbeitsschutz. Und das ist etwas, was man schön auseinanderhalten sollte aus unserer Perspektive.
Martha Böning, da würde ich gerne anknüpfen. Sie haben ja schnell oder der DGB hat schnell reagiert, auch mit der Einschätzung, dass dieser Vorwurf, es gehe da jetzt wieder nur darum, um Bürokratie einzuführen und das werde alles komplizierter machen, dass Sie den ziemlich schnell für nicht so triftig erklärt haben. Ist es nicht aber so, wenn Dinge, die in einer flexiblen Arbeitswelt inzwischen einfach vorkommen, E-Mails, die nochmal abends geschrieben werden, wenn das alles erfasst werden muss, ist das nicht schlichtweg viel komplizierter?
Ja, vielleicht sollen wir ein paar Sachen erstmal zurechtrückeln. Wir haben in ungefähr, je nach statistischen Erfassungen, die der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gehen, von 80% der Arbeitsverhältnissen aus, wo jetzt schon Arbeitszeit erfasst wird. Entweder von Seiten des Betriebes oder aber durch die Übertragung auf die Beschäftigten. Das heißt, wir reden von 20% der Beschäftigten, bei denen die Arbeitszeit derzeit gar nicht erfasst wird. Das ist also jetzt keine große neue bürokratische Hürde, sondern die Mehrheit der Unternehmen erfasst oder lässt die Arbeitszeiten erfassen. Zweiter Punkt, wir haben eine ganze Reihe von modernen Tools. Wenn Sie sich jetzt im Internet ein bisschen umschauen, ein Tag nach der Entscheidung sind mehrere Anbieter von solchen modernen Tools in die Offensive gegangen und sagen natürlich, wir wollen jetzt unsere Produkte verkaufen, bringen sie an Mann und Frau und mit uns sind sie rechtlich auf der sicheren Seite. Dritter Punkt, es gibt etliche Erfahrungen aus verschiedenen Branchen, Betrieben, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Regelungen in Unternehmen und Betrieben aller Größen zur Arbeitszeiterfassung eben unter Anwendung dieser modernen Tools, Apps und sonstigen elektronischen Arbeitszeiterfassungssystemen, wo einige wenige Klicks pro Tag genügen, um den Anforderungen sozusagen, um die Anforderungen zu erfüllen. Von daher ist das natürlich kein überflüssiger bürokratischer Aufwand. Das ist schlicht und ergreifend das Erforderliche, damit Arbeitgeber sich an die ihnen auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen halten können, die Beschäftigten die Kontrolle darüber haben, wie viel sie gearbeitet haben, was ihnen also an Vergütung zusteht, aber eben auch, was ihnen an Ruhezeiten, weil das ist ja der Sinn und Zweck dieser Entscheidung, die Gewährleistung der Gesundheit der Beschäftigten. Und da kommen wir nicht drum rum. Wir haben nun mal die europäischen Vorgaben, wir haben die nationalen Vorgaben und die müssen eingehalten werden.
Herr Stettes, haben die Arbeitgeber da schlichtweg ein bisschen übertrieben mit diesem Aufschrei, in dem jetzt da die Rede ist von einer Stechuhr des 21. Jahrhunderts?
Naja, das, so einfach ist es nicht, weil zum einen, wie gesagt, haben wir mehr und mehr Arbeitszeitvereinbarungen, die auf Vertrauen basieren, wo man im Grunde genommen darauf verzichtet, auf Arbeitgeberseite zu sagen, ich kontrolliere die Arbeitszeit, die ja eigentlich neben dem Entgelt sozusagen der harte Bestandteil eines Arbeitsvertrages ist. Und wo man dann sagt, ich verzichte darauf und gleichzeitig verlasse ich mich darauf, dass der Beschäftigte oder die Beschäftigte entsprechend damit verantwortlich umgeht. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass das sozusagen durch eine verbindliche Zeiterfassung, wenn sie denn so käme, das ist ja jetzt noch offen, wo man sozusagen dem die Grundlage entzieht. Und vor dem Hintergrund ist das in dem Sinne jetzt keine übertriebene Reaktion, weil sie ja auch eine ganz andere Frage aufwirft. Und das hatten Sie in der Eingangsmoderation ja schon angesprochen. Was wird denn eigentlich am Ende erfasst? Und ist das, was sozusagen die Diskussion, die wir dann bekommen, sozusagen was gehört noch zur Arbeit, was gehört nicht zur Arbeit, ist das etwas am Ende des Tages, was zum Beispiel dann dem Interesse wirklich dient? Und da würde auch kein Arbeitgeber widersprechen wollen, dass sozusagen der Arbeitsschutz, sozusagen der Schutz vor zeitlicher Überbelastung dann entsprechend auch noch gewährleistet ist. Und ist das, was man dann sozusagen, wozu man gefordert wird, dann beispielsweise aufzuzeichnen, dient das diesem Zweck noch? Ein Beispiel, also wenn Sie zum Beispiel in der Teilzeit arbeiten, haben, sagen wir mal, eine 20-Stunden-Woche und Sie müssten die Mehrarbeit dann erfassen, dann hat das nichts mit dem Arbeitsschutz zu tun. Das ist eine Frage des Arbeitsvertrages, das können dann die Tarifvertragsparteien regeln, das können die Betriebsparteien regeln. Das ist auch am Ende des Tages eine Sache von Beschäftigten und Unternehmen.
Okay, wir haben den ersten Hörer in der Runde. Herr Frank hat sich gemeldet aus Karlsruhe. Herr Frank, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Nähe Karlsruhe, sagen wir mal. Wir sind hier
bei Karlsruhe.
Schon etwas auf dem Land. Gut, ich muss ein ganz bisschen ausholen, um zu verstehen, aufgrund welcher Erfahrungen ich meine Äußerungen mache. Entschuldigung, ich hatte bis 2004 eine Firma mit zum Schluss 55 Menschen. Da es die nicht mehr gibt und ich die verkauft habe und die mittlerweile aufgegangen ist, kann ich sogar sagen, es werden viele Blinde sich daran erinnern, Audiodata. Wir haben Hightech-Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte gemacht mit Computern.
Mhm. Herr Frank, ich verstehe, dass Sie das ein bisschen ausholen wollen, aber tun Sie uns den Gefallen, genau.
Es geht nicht anders.
Kommt zu unserer Diskussion.
Wir hatten sehr vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen. Wir hatten von Entwicklung, Schulung, Außendienst, wir hatten kleine Filialen. Es war also eine sehr vielfältige Flora und Fauna in der Firma. Das muss ich einfach sagen, um den Hintergrund verständlich zu machen. Mhm. Denn ich habe mir diese Sache natürlich überlegt. Wir haben ja auch damals überlegt, wie erfassen wir das. bei uns ging das zum Glück schlicht und ergreifend mit Vertrauen, mit Arbeitszetteln, Stundenzetteln, die jeder geführt hat und aufgeschrieben hat. Weil es überhaupt nicht anders geht bei diesen vielfältigen, wie gesagt, Außendienst und Filialen. Und wer hätte das je überprüfen sollen? Ich schließe mit einer kleinen Satire. Wir stellen am besten ein Armband her, Arbeitszeitüberwachungsarmband, was aufgrund von Herzschlag, Hautwiderstand und so weiter feststellt, wann gearbeitet wird und wann nicht. Es ist unmöglich, bei dem Fleckerlteppich von Arbeitswelt, den wir heute haben, für viele Firmen, für andere Firmen geht es natürlich, wenn die Arbeit relativ homogen ist. Aber es ist für viele Firmen, das Wort Homeoffice wage ich ja gar nicht auszusprechen in dem Zusammenhang.
Warum nicht?
Heute
Herr Frank, ja, gut, gehört ja in unsere Diskussion.
Ja, das muss also sehr überdacht werden und kann nicht mit Jubel oder auch mit Verachtung von der anderen Seite gemacht werden. Natürlich ist es wichtig, so eine Erfassung zu haben in irgendeiner Form, aber es geht überhaupt nicht ohne Vertrauen. Wie will ich das denn machen, wenn mir abends irgendwas einfällt? Mensch, ich muss ja noch wegen USA, das muss ich unbedingt noch machen, weil der hat morgen den Termin. Also gehe ich in mein Homeoffice rüber nach dem Armbrot essen und mache da noch eine E-Mail und arbeite da noch eine halbe Stunde dran. So, soll ich das dann einfach vergessen? Oder soll ich die 11-Stunden-Pausenregel anwenden und am nächsten Morgen erst um 9 zur Arbeit gehen? Also das funktioniert alles nicht ohne komplexes Überdenken der ganzen Geschichte.
Okay, vielen Dank, Herr Frank. In die Nähe von Karlsruhe schicke ich diese Dankesgrüße und will eine der vielen Fragen, die wir hier sicherlich in die Runde reinnehmen werden, jetzt direkt aufgreifen. Herr Frank sagt uns, ohne Vertrauen gehe es nicht. Aber Herr Zimmer, Sie haben es uns gerade selbst gesagt, Sie ärgern sich über die Reaktion auch der Arbeitgeber, könnte sagen, die reflexhafte Reaktion der Arbeitgeber. Ist das Vertrauen auch von Arbeitgeberseite überspannt worden?
Naja, zunächst mal, das Urteil bedeutet ja nicht, dass Vertrauensarbeitszeit nicht mehr möglich ist. Also es gibt schon Ausnahmen, wenn die Dauer der Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale nicht vorherbestimmt ist oder der Arbeitnehmer selbst bestimmen kann, wie er arbeiten kann oder wie er arbeiten will. Also dieser Aspekt von Vertrauensarbeitszeit ist nach meinem Dafürhalten von dem Urteil eigentlich nicht tangiert. Und ich glaube, Arbeitgeber und Arbeitnehmer fahren auch immer gut damit, wenn man diese Vertrauensarbeitszeit auch schützt und einhält. Nun ist aber auf der anderen Seite die Erfahrung, die wir aus dem Mindestlohngesetz gemacht haben. Mit dem Mindestlohngesetz sind für eine Reihe von Branchen erstmal Aufzeichnungspflichten gekommen. Und wir haben dann festgestellt, dass in vielen Fällen gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. Und das hat uns schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob das denn so richtig ist, sozusagen flächendeckend, keine 20%, hat die Frau Böning gesagt, keine Aufzeichnungen darüber zu haben, wie denn die Arbeitszeit aussieht. Wir müssen in vielen Bereichen natürlich die Überstunden notieren, aber ich kann die Überstunden natürlich nur dann notieren, wenn auch feststeht, wie die reguläre Arbeitszeit ist und wie sie eingehalten worden ist. Insofern muss das eine zu dem anderen dazukommen.
Das Journal am Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk am Montagmorgen, wie immer mit Kontrovers. Schutz vor Ausbeutung oder Bürokratiemonster? Das ist unser Diskussionsthema, nachdem in der vergangenen Woche der Europäische Gerichtshof ziemlich genaue Vorgaben für eine Arbeitszeiterfassung gemacht hat, die jetzt im Laufe der Zeit alle EU-Mitgliedstaaten umsetzen sollen. Ich stelle Ihnen die Runde nochmal vor, die heute Morgen in Gestalt von Studiogästen mit uns diskutiert. Martha Böning ist uns aus Berlin zugeschaltet vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dort Arbeitsrechtsexpertin, und mit ihr gemeinsam im Hauptstadtstudio, in unserem Hauptstadtstudio, sitzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer, für seine Fraktion, für die CDU-CSU-Fraktion, Obmann im Ausschuss Arbeit und Soziales. Und bei mir hier im Studio ist Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Er leitet dort das Kompetenzfeld Arbeitsmarkt. Ich möchte in diesen Teil der Sendung einsteigen mit zwei Hörermeldungen. Ralf Fischer hat sich bei uns gemeldet. Er sagt, das Urteil sei genauso sinn- wie wirkungslos, genauso wie die Mietpreisbremse. Es gibt gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit. Diese kann man aber nur durch stetige Kontrollen, insbesondere in den bekannten Problembereichen durchsetzen. Man tut es aber nicht und führt stattdessen weitere Bürokratiemonster ein, schreibt uns Ralf Fischer. Ganz anders sieht es Rolf Krahl. Er sagt, das Gegreine der deutschen Arbeitgeberverbände und Lobbyisten über das EuGH-Urteil zur Arbeitszeit ist absolut lächerlich. Er schildert seine Situation. Er sagt, ich arbeite seit Jahren in Gleitzeit, kann meine Arbeitszeit frei einteilen, mir auch mal einen Tag frei nehmen und auch Homeoffice ist kein Problem. Ich bin gerne bereit, Überstunden zu leisten, wenn es der Betrieb erfordert. Und selbstverständlich werden alle Arbeitszeiten Minuten genau erfasst und alle Überstunden genau abgerechnet und in der Freizeit ausgeglichen. Moderne, flexible Gestaltung, so schreibt uns Rolf Krahl, der Arbeitszeiten und korrekte Abrechnung sind überhaupt kein Widerspruch. Und mit Frau Voth wollen wir direkt weitermachen. Sie hat sich aus Bremen bei uns gemeldet. Noch kurz möchte ich einschieben, dass sie gewählt hat, die 00800 4464 4464, die 00800 4464 4464, unsere Telefonnummer, wenn Sie hier wie Frau Voth mit uns diskutieren wollen. Hallo, Frau Voth, schönen guten Morgen.
Moin aus Bremen.
Wie sehen Sie die Diskussion?
Ich möchte meine Erfahrung als Betriebsrätin in der Versicherungsbranche einbringen. Ich bin jetzt Rentnerin. Das heißt, es liegt schon ein bisschen zurück. Aber ganz wichtig war für die Kontrolle der Überstunden die Software, mit der wir zum Beispiel die tägliche Höchstarbeitszeit kontrollieren konnten. Und das war leicht machbar. Und Leute, die sich da jetzt über Bürokratie aufregen, die kann ich überhaupt nicht verstehen.
Also das
die Kontrolle ist
aus Ihrer Sicht
ist wichtig und dann sind die Betriebsräte wichtig. Und wir haben jetzt in Bremen Wahlkampf und ich habe gehört, dass der CDU-Kandidat Betriebsräte nicht so für nötig hält.
Ja, aber sagen Sie uns nochmal, Frau Voth, also ganz von alleine macht sich diese Dokumentation natürlich nicht. Ist es nicht auch aus Sicht der Beschäftigten eine gute Sache, wenn man seine Arbeit schnell machen muss und nicht hier und da und dort, was das Berufsleben ja ohnehin mit sich bringt, klickt, einträgt, irgendwelche Einträge noch macht? Ist das Argument denn so von der Hand zu weisen?
Also Sie arbeiten als Journalistin, das ist sicher anders, aber die Software, die in Büroberufen bei Gleitzeit benutzt wird, da meldet man sich ab und an und das ist also lächerlich.
Okay, das nehmen wir so mit in die Diskussion. Vielen Dank nach Bremen an Frau Voth. Matthias Zimmer, ich habe Sie gerade akustisch vernommen. Wollen Sie direkt reagieren?
Nein, ich fand das genau richtig, was die Frau Voth gesagt hat. Das ist natürlich alles kein Bürokratiemonster. Unter einem Monster stelle ich mir einen Drachen vor, der Feuer speit und der furchterregend ist. Aber das ist doch eher ein Regenwurm, den man ganz einfach erledigen kann. Also selbst das BMAS hat eine Zeiterfassungs-App, die sie zur Verfügung stellt. Die heißt einfach erfasst. Die genügt zwar den Datenschutzanforderungen, wie ich höre, nicht mehr. Aber doch auch, was die Kollegin Bönny eben gesagt hat, es gibt auf dem Markt haufenweise diese Zeiterfassungsmöglichkeiten und wer davon einem Bürokratiemonster faselt, also das dient nicht der Pflege der politischen Kultur.
Okay, dann bleiben wir zwar bei dem Titel der Sendung für heute Morgen und das Wort wird auch im Laufe des Vormittags noch fallen, aber das halten wir dann trotzdem so als Diskussionsstand fest. Jetzt lassen Sie uns mal rübergehen zu dem Thema, das jetzt auch vielfach aufgerufen wurde im Zusammenhang jetzt mit diesen neuen Erfassungsmöglichkeiten, wenn die Rede von Erfassungs-Apps ist und wir jetzt in einer digitalen Welt natürlich insgesamt über ganz neue Formen der Erfassung sprechen. Herr Stettes, wie groß sind Ihre Bedenken in puncto Datenschutz?
Also sicher ist, dass man natürlich mit einem solchen System, wo personenbezogene Daten dann automatisch erfasst werden, möglicherweise auch kombiniert werden können mit anderen Informationen und Daten, die einem aus der Nutzung des Computers beispielsweise an seinem Arbeitsplatz oder auch von zu Hause aus oder an der Maschine heraus entstehen, dass damit verantwortlich umgegangen wird. Das ist aber aus meiner Sicht gar nicht so das Entscheidende. Und ich möchte schon ein bisschen Herrn Zimmer widersprechen wollen an einer Stelle. Natürlich ist es Gibt es grundsätzlich Systeme, die für sich genommen erst einmal keinen großen administrativen Aufwand bedeuten, da Zeiten zu erfassen? Aber es geht ja im Kern um, sagen wir mal, Arbeitsverhältnisse, wo sich beide Seiten darauf verständigt haben und beide Seiten diese Arbeitsform wertschätzen, wo man sagt, ich verzichte darauf, die Arbeitszeit zu erfassen. Und weil ich sage, ich kann es sowieso nicht kontrollieren als Arbeitgeber, ich möchte es auch nicht kontrollieren, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter ihre Aufgaben entsprechend verrichten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ja, ich will das auch nicht, ich will auch gar nicht in die Verlegenheit kommen, jetzt darüber nachzudenken, ob das Nachdenken oder die E-Mail, die ich da gerade verfasst habe, ob das jetzt Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeiterfassung ist. Und dann lassen wir das immer. Und das sind eigentlich Bereiche, die jetzt sozusagen in Frage gestellt werden. Und da kann man dann natürlich schon die Frage stellen, wenn man jetzt dieses Ergebnis, dieses Urteil überträgt, beziehungsweise die Frage stellt, wie wollen wir hinreichend den Arbeitsschutz gewährleisten, ist es dafür erforderlich und in welcher Form wäre es dann erforderlich, ein Zeiterfassungssystem einzuführen? Das ist, glaube ich, doch ein Diskussionspunkt, den wir aufrufen müssen, zumal wir ohnehin eine Diskussion in Deutschland führen über das Thema, wir haben eine Besonderheit mit der Tageshöchstarbeitszeit, die im Arbeitszeitgesetz steht, und die Frage, ist das so wie wir momentan das Thema Ruhezeiten behandeln müssen, so wie es geregelt ist, ist das noch zeitgemäß?
Martha Böning vom DGB, möchten Sie direkt reagieren?
Ja, kann ich gerne machen. Also folgende, vielleicht erstmal, man verabredet sich im Arbeitsverhältnis, dass man eine bestimmte Arbeit, die zeitlich quantifizierbar ist, gegen Entgelt leistet. Zweitens, das bedeutet, der Arbeitgeber schuldet ein bestimmtes Geld und der Arbeitnehmer schuldet ein bestimmtes Bemühen in der vertraglich vereinbarten Zeit. Und damit das für beide Seiten klar und transparent ist, ist die Arbeitszeiterfassung keine übertriebene Bürokratie, sondern ein notwendiges Mittel, um diese beiden Verpflichtungen aufeinander zu legen und zu gucken, ist das jetzt eigentlich erfolgt. Dann haben wir gesetzliche Regelungen, die ebenfalls einzuhalten sind. Auch das sind keine neuen Entwicklungen, nicht durch den EuGH geschaffen, sondern bestehen seit Jahrzehnten. Dritter Punkt, Vertrauensarbeitszeit, also als Möglichkeit, das haben Sie ja mehrfach angesprochen, Herr Stettes, man einigt sich darüber, dass man dem anderen, also der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nicht vorgibt, wann sie zu arbeiten hat. Da spricht erstmal nichts dagegen. Es geht ja nicht um die Vorgaben, wann die Arbeit zu beginnen und zu enden hat, sondern um die Quantifizierung der Arbeit. Und dafür ist die Erfassung erforderlich. Und das Bundesarbeitsgericht hat schon 2015 gesagt, auch in der Vertrauensarbeitszeit spricht nichts gegen die Führung eines Arbeitszeitkontos. Es spricht auch nichts gegen die Abgeltung von Mehrarbeit, sprich also Bezahlung von Überstunden. Nur, wenn ich diese Arbeitszeit nicht erfasse, dann habe ich als Beschäftigter ein großes Problem, wie ich das eventuell beweisen und darlegen kann. Und wir waren auch bei dem Thema Kontrollen, und in Deutschland haben wir ein massives Problem mit der Kontrollen der Einhaltung der Arbeitszeit. Massives deswegen, weil wir eine absolut zu geringe Zahl von Beamten der Arbeitsschutzbehörden in Deutschland haben. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel aus Thüringen nennen, das war jetzt auch vor kurzem in den Nachrichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrieb in Thüringen kontrolliert wird, liegt im Schnitt alle 39 Jahre in Bezug auf die Arbeitszeit. Das liegt an der Zahl der Beamten in diesen Behörden, und das ist in anderen Bundesländern nicht anders. Das heißt, es ist nicht so sehr das Problem der übertriebenen Bürokratie, sondern das Problem, die Beschäftigten haben keine Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten zumindest in einigen der Betrieben sozusagen zu beweisen. Die Behörden kontrollieren so gut wie gar nicht. Da, wo sie kontrollieren, gibt es keine Aufschreibungen gelegentlich auch, auf die sie zurückgreifen können, damit sie bestimmte Sanktionen etwa bei Verstoßen verhängen können. Also wir haben mit einem weit ineffizienten System in diesem Land zu tun, und dem tritt diese Entscheidung entgegen. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, das ist längst überfällig. Und da würden, ich sehe keine Argumente, die dagegen sprechen. Wie gesagt, kein Verstoß oder kein Verbot von Flexibilität in der Arbeitswelt, auch kein Verbot der Vertrauen darauf, dass der Beschäftigte seine Arbeitszeit erbringt, aber natürlich Notwendigkeit der gegenseitigen Klarheit darüber, was habe ich erbracht, was habe ich zu bezahlen.
Und da wollen wir den Schritt jetzt weiter in die Praxis machen. Uns hat ein Hörer angerufen, der um Verständnis dafür bittet, dass er seinen Namen nicht nennen möchte. Er ist Außendienstler im Landkreis Lörrach. Schönen guten Tag. Sie haben jetzt das Wort.
Einen wunderschönen guten Tag.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Vertrauen und Überstunden?
Es ist folgendermaßen. Also ich bin im Außendienst tätig seit 1997, und ich muss sagen, in den letzten 10 Jahren hat der Anspruch an uns Kollegen im Außendienst unglaublich zugenommen. Also es gibt nichts gegen Flexibilisierung zu sagen. Aber ich habe zum Beispiel eine Regelarbeitszeit oder eine vereinbarte Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Nur ist es so, dass wir immer mehr Arbeit aufgebürdet bekommen und diese ja erledigen müssen, weil wir Abgabefristen haben, wir haben Meldefristen. Dann ist das in 8 Stunden nicht zu schaffen. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte bis letztes Jahr ein Gebiet, wo ich ungefähr 800 bis 1000 Kilometer in der Woche fahren musste. Jetzt habe ich eins, wo ich fast 2000 Kilometer in der Woche fahre. Sie können sich ja ausrechnen, meine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 60 km/h, wie viele Stunden Sie allein von Ihrer Arbeitszeit im Auto sitzen. Nichtsdestotrotz ändert es ja nichts daran, dass die Arbeit getan werden muss. Und gezwungen, mehr zu arbeiten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir Auswertungen bekommen, freitags um 17 Uhr. Diese Auswertungen aber am Montagmorgen um 9 Uhr bei unseren Partnern und Kunden da liegen müssen. Das heißt, sie müssen die Daten verarbeiten und dann den Kunden und die Partner weiterleiten. Zwischen Freitag und Montag ist halt nur das Wochenende. Jetzt habe ich die Wahl, mache ich das noch am Freitag und arbeite halt bis 9, 10, 11. Oder sagst du mir, nein, ich habe schon 8 oder 10 Stunden gearbeitet, ich mache es am Wochenende. Diese Zeit wird oftmals als, naja, das ist ja keine Arbeit, du bist ja zu Hause gesehen. Und das ist eben nicht richtig. Zum Datenschutz möchte ich gerne aussagen.
Ja, also ja, dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich kurz fassen, weil wir das Problem haben. Man hört, Sie sind viel unterwegs. Wir haben das Problem, dass teilweise Ihre Schilderungen wegen der schlechten Telefonverbindung nicht gut zu verstehen sind. Vielleicht geben Sie uns noch ein Stichwort und dann gehen wir hier weiter in die Runde.
Der Arbeitszeit ist absolut okay und wenn diese dann überwacht wird, ist es auch in Ordnung. Ich finde, der Arbeitgeber kann verlangen zu wissen, wo ich bin und wann ich bin, wenn er das auch bezahlt.
Okay, vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderung, die wir hier gleich in die Runde nehmen. Herr Stettes, wir haben es gehört, also das ist jetzt genau das Szenario, über das wir in der Diskussion immer sprechen. Ein Arbeitgeber, der sagt, hier, guck mal, dies und das und jenes, das kannst du doch auch noch schnell mitmachen. Das ist doch eigentlich nur so halbe Arbeit, wenn du da schon zu Hause sitzen kannst als Außendienstler. Ist das nicht genau das Problem?
Das ist ein Problem. Ich möchte diesen konkreten Fall auch gar nicht bewerten wollen. Natürlich ist das sozusagen, wenn wir in einem Arbeitsverhältnis sind, wo die Arbeit von unterwegs anfällt oder wo beispielsweise die Möglichkeit eröffnet wird und dann auch entsprechend genutzt wird, von zu Hause aus zu arbeiten, dann ist das dort Arbeit. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist dann auch meines, jetzt wieder, wenn man ein bisschen auf dieses Beispiel des Zuhörers zurückkommt, eine Frage, ist das dann eine vernünftige Kultur? Welche Schritte kann man im Unternehmen in die Wege leiten, um ein solches Thema adäquat zu behandeln, dass man entsprechend nicht das Gefühl hat, ich habe eine vertragliche Arbeitszeit und muss eigentlich eine Arbeitszeit leisten, die deutlich darüber hinausgeht. Das ist vom Vertrag her nicht abgedeckt. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht so der Kernpunkt dessen gewesen, womit wir in dem Zusammenhang dieses EuGH-Urteil kritisch sehen. Weil das sind Aspekte, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Damit müssen sich dann auch die Betriebsparteien auseinandersetzen, wenn sie da sind. Dafür gibt es Gewerkschaften entsprechend, um Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Und im Zweifelsfall muss man sich auch nicht scheuen, die vertraglichen Vereinbarungen, so wie man sie getroffen hat, auch gegenüber einem Arbeitgeber durchzusetzen. Man ist häufig gar nicht mal in einer so schlechten Position, entsprechend gerade auch vor dem Hintergrund der heutigen Arbeitsmarktlage seine Interessen durchzusetzen. Das ist unbenommen von der anderen Frage und deshalb möchte ich gerne an diesem Punkt nochmal deutlich machen, ob der Arbeitsschutz gefährdet ist. Weil das ist was anderes, als wenn wir darüber diskutieren, arbeitet jemand länger, als eigentlich vertraglich vereinbart worden ist und was passiert denn mit diesen Überstunden? Werden die in Zeit entgolten? Werden die sozusagen mit Überstundenzuschlägen entgolten oder werden die gar nicht entgolten? Wird das sozusagen angenommen, dass das im Arbeitsentgelt schon enthalten ist? Das muss man trennen voneinander.
Herr Ruther hat sich gemeldet aus Köln. Er ist, wenn ich es richtig sehe, Arbeitgeber. Herr Ruther, was ist Ihr Blick auf die Diskussion?
Ja, schönen Tag.
Hallo.
Schönen Tag in die Runde. Mein Punkt ist, und das möchte ich gerade mal vorab sagen, ich sehe das eigentlich nicht schwarz und weiß. Auf der einen Seite denke ich natürlich, ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Höchstarbeitszeit Gebot von 10 Stunden irgendwie nicht aufweichen, weil es ganz viele Bereiche gibt, in denen wirklich Menschen sonst wahrscheinlich auch massiv ausgebeutet werden würden. Aber auf der anderen Seite kann ich mal ein Beispiel zum Beispiel aus meiner Firma bringen, wo wir jetzt vor kurzem eine Stelle geschaffen haben, wo wir explizit nochmal gesagt haben, das ist zwar eine Halbtagsstelle, aber eigentlich ist es uns egal, wie das mit der Arbeitszeit gemacht wird, von wann bis wann irgendwie gearbeitet wird. Man kann sich das ganz flexibel legen, weil sich auf die Stelle auch gerade ganz viele Leute beworben hatten, die eben irgendwie zum Beispiel alleinerziehend oder so sind. Und dann stellt sich halt auch so ein bisschen die Frage, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie Büromanagement sozusagen mache und mittags, weiß ich nicht, meine Arbeit unterbreche, weil ich irgendwie das Kind abholen muss von der Schule und auf dem Weg zurück dann noch die Post mitnehme vom Postfach oder was zur Post bringe, weil es eben auf dem Weg liegt zum Beispiel, ist das jetzt Arbeitszeit, ist das nicht Arbeitszeit? Also, und da stelle ich mir halt die Frage, wenn es wirklich sozusagen zu kleinlich wird ab einem gewissen Punkt mit der Dokumentation und den Nachweispflichten, ob das nicht solche flexiblen Modelle, die eben Familie und Beruf miteinander vereinbar machen, am Ende behindert und eben diese Arbeitsplätze dann vielleicht wegfallen, weil sich am Ende der Arbeitgeber in rechtliche Grauzone begibt, wenn er das doch zulässt und am Ende sozusagen alle drüber schweigen, weil es eigentlich für den, in dem Fall jetzt für den Arbeitnehmer, von Vorteil ist.
Herr Ruther, umgekehrt mal gefragt, es gibt bei vielen Beschäftigten, die Teilzeit arbeiten, die den Running Gag oder die Erfahrung, vielleicht ist es auch eine Überspitzung, dass gesagt wird, wir arbeiten eigentlich in der Hälfte der Zeit genauso viel weg wie viele Kollegen in Vollzeit. Wir werden aber eben nur für die Hälfte bezahlt, weil wir eben nur die Hälfte der Zeit präsent sind. Wie haben Sie denn das Arbeitspensum für diese von Ihnen jetzt als Teilzeitstelle bezeichnete Stelle sozusagen beziffert oder von der Dimension her umrissen, dass Sie da sagen würden, naja, das ist jetzt wirklich so in, weiß ich, 20 Stunden in der Woche zu machen?
Genau. Also wir haben das mit 28 Stunden, also nicht ein bisschen mehr als Halbtag sozusagen, mit 28 Stunden diese Stelle im Moment geschaffen und auch aus einer, sag ich mal, gewissen Unwissen, sag ich mal, heraus, weil wir im Moment noch nicht einschätzen konnten, wie viel Arbeit fällt eigentlich wirklich für diese Stelle an, weil es eben sich so um, sag ich mal, eine Assistenz für die Geschäftsleitung jetzt handelt, die wir vorher so nicht hatten, das, was wir alles immer bis jetzt selber gemacht haben. Und ich sag mal so, am Ende ist es so, ich habe überhaupt kein Problem damit, jede einzelne Minute, die mehr anfällt, auch zu vergüten oder mit Freizeit auszugleichen. Und das haben wir bei uns im Unternehmen auch immer so kommuniziert. Die Frage ist halt nur so ein bisschen, was ist Arbeitszeit, was ist nicht Arbeitszeit? Wenn man das zu kleinlich definiert, anderes Beispiel vor einiger Zeit, hatte ich irgendwie einem Mitarbeiter was geschrieben, eine E-Mail und habe eigentlich gar nicht mehr erwartet, dass ich an dem Tag noch eine Antwort bekomme, weil ich wusste, der ist jetzt schon zu Hause. Aber dann habe ich gesehen, um 19 Uhr hat er mir trotzdem noch geantwortet. Mhm. War jetzt nicht meine Erwartungshaltung, hat er aber gemacht. Okay. Was soll ich jetzt tun?
Ja, was zeigt, dass es auch oft einfach Verhandlungssache oder vielleicht auch ein Prozess ist, der insgesamt noch stärker ausgehandelt werden muss. Vielen Dank, Herr Ruther, für diese Schilderungen. Und ich möchte da jetzt sozusagen inhaltlich noch einen draufsetzen mit der Frage an Frau Böning vom DGB hier in unserer Runde. Wenn wir jetzt diese sehr genaue Dokumentation der Stundenzeiten haben, wenn wir genau wissen, für diese Aufgabe darf Mitarbeiter oder Mitarbeiterin A oder B genau 39,5 Stunden in der Woche brauchen, steigt dann nicht auch der Druck auf jeden einzelnen Mitarbeiter sozusagen, was den Binnenvergleich betrifft? Dann schafft vielleicht die Mitarbeiterin A die Aufgabe in 2 Stunden und Mitarbeiter B in 2,5. Haben wir dann nicht eine viel schroffere, viel drastischere Konkurrenzsituation in den Unternehmen, wenn das plötzlich alles minutengenau erfasst wird?
Ich antworte vielleicht erstmal mit einer Gegenfrage. Was ist denn die Alternative dazu, dass diejenige, die die Aufgabe vielleicht 10 Stunden länger braucht, aus welchen Gründen auch immer, das Gleiche bezahlt bekommt, wie die 40 Stunden gebraucht hat, obwohl die eine, wie gesagt, 10 Stunden mehr die Woche gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, das ist auch die Frage, die Beispiele, die heute hier genannt wurden. Und der Herr Zuhörer, der gerade zugeschaltet wurde, hat das auch auf den Punkt gebracht. Man weiß oft nicht, wie lange dauert eine bestimmte Aufgabe. Es werden Ziele vorgegeben, es wird über die Ziele gesteuert, ohne dass sich die Vertragsparteien, aber auch die Betriebsparteien Gedanken darüber machen. Gerade da, wo viele unbezahlte Mehrarbeit anfällt, was braucht das eigentlich? Ich glaube, diese Entscheidung ist auch ein guter Impuls, um zu sagen, man muss sich vielleicht auch die Zielvorgaben genauer angucken. Und nein, ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, dass man das den Beschäftigten überlässt, auf das Risiko hin, dass sie jetzt die Nächte durcharbeiten, nur um die vielleicht nicht korrekt bemessene Zielerwartungen oder aber eigene auch vielleicht noch, was weiß ich was, Qualifizierungsnotwendigkeiten auszugleichen. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute mit einigen Journalistinnen auch gesprochen, die mir sagten, Beispiel, ich muss für übermorgen einen Artikel über Atomkraftwerke schreiben. Ich habe keine Ahnung von Atomkraftwerken. Also sitze ich die Nächte durch und recherchiere, was eigentlich meine Arbeitszeit ist, schreibe aber das natürlich nirgends so auf, weil ich nicht auffallen möchte als diejenige, die keine Ahnung von Atomkraftwerken hat. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, diese unbezahlte Arbeit sozusagen weiter zu dulden, zu ertragen. Das dient auch nicht der Gesundheit der Beschäftigten. Das Thema hatten wir. Arbeitsschutz gefährdet. Das ist halt so und dazu gibt es unzählige Studien und es gibt keine Gegenstudie im Übrigen, die sagen, eine bestimmte ununterbrochene Ruhezeit am Tag braucht jeder Mensch, ganz egal in was für eine Tätigkeit, mit was für einer Tätigkeit er sein Brot verdient, um einfach sich zu regenerieren, um für den nächsten Arbeitstag wieder fit zu sein. Und sicherlich wird bei einer einmaligen Unterschreitung nicht gleich die Gesundheit kaputt gehen daran. Aber wer regelmäßig die Ruhezeiten unterschreitet, wer regelmäßig nicht hinreichend Schlaf, nicht hinreichend Erholung bekommt, der ist gesundheitsgefährdet. Wie gesagt, BAOA-Studien und andere geben da ein klares Bild. Und was wir, glaube ich, alle hier in der Runde nicht wollen, ist, dass Menschen in einem relativ frühen Alter in die Erwerbsunfähigkeit abdriften. Wir haben in Deutschland ein massives Problem mit psychisch bedingten vorzeitigen Erwerbsunfähigkeiten oder Ausscheiden aus dem Berufsleben im Alter von durchschnittlich 46 Jahren. Scheiden Leute aufgrund von Burnout, Überlastungssymptomen und so weiter dauerhaft aus dem Erwerbsleben aus. Und das kann eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Übung sein. Dafür brauchen wir eben klare Grenzen, die gelten, die müssen eingehalten werden. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel Spielraum für den deutschen Gesetzgeber.
Eine Diskussion über die Arbeitszeit, über die Frage, wie wir arbeiten wollen und können, hat der Europäische Gerichtshof uns allen auf die Agenda gesetzt mit seinem weitreichenden Urteil aus der vergangenen Woche, dessen Konsequenzen wir heute Vormittag hier in Kontrovers diskutieren. Oliver Stettes ist bei mir vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dort der Leiter des Kompetenzfelds Arbeit. Wir diskutieren noch bis 11.30 Uhr auch mit Martha Böning vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dort Arbeitsrechtsexpertin, und mit dem CDU-Arbeits- und Sozialpolitiker Matthias Zimmer. Martha Böning und Matthias Zimmer sind uns aus Berlin zugeschaltet. Und wir steigen auch in diesen Teil ein mit einer Hörermeldung. Ben Dormann fragt uns, macht sich eigentlich jemand Gedanken über jene Menschen, die durch niedrige Grundlöhne gezwungen sind, mehrere Jobs anzunehmen, um selbst über die Runden zu kommen? Und die Frage reiche ich vielleicht mal direkt an Frau Böning weiter. Was oder in welcher Beziehung stehen eigentlich diese Menschen, die eben tatsächlich nicht mit einem 40-Stunden-Job über die Runden kommen, sondern vielleicht mit zwei 30-Stunden-Jobs oder mit zwei 40-Stunden-Jobs? Wie stehen die zu unserer Diskussion, die wir jetzt heute Vormittag führen?
Naja, auch für diese Menschen gilt natürlich die Begrenzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit. Sie ist dann von den Arbeitgebern jeweils bei denen die Überschreitung stattfindet, sagt die Rechtsprechung zu dem Gesetz einzuhalten. Das ist natürlich ein Problem, dass Menschen in diesem Land mehr arbeiten müssen, als es eigentlich ihrer Gesundheit dienlich ist und damit sie über die Runden kommen. Das ist aber weniger das Problem des geltenden Arbeitszeitrechts als das Problem der viel zu niedrigen Löhne in vielen Branchen. Das ist das Problem der teilweise sehr, sehr flexiblen, sagen wir mal, Möglichkeiten in vielen Branchen. Das ist das Problem des niedrigen Mindestlohnes. Das lösen wir nicht in dem Zusammenhang mit dieser Debatte. Das muss man an einer ganz anderen Stelle anpacken. Und da setzen sich natürlich die Gewerkschaften dafür ein, dass Menschen eben von einem möglichst Vollzeitjob gut leben können.
Auch diese Menschen haben die Last auf den Schultern, dass eben Theorie und Praxis gerne auch mal auseinanderklaffen. Matthias Zimmer, wir haben dafür jetzt auch in unserer Sendung heute Vormittag schon Beispiele gehört. Beispiele, die in der Diskussion ja auch immer eine Rolle für spielen, die auch immer als Beispiele angeführt werden. Hätte da eine große Koalition, hätte da auch eine CDU nicht schon längst reagieren müssen?
Naja,
es ist ja jetzt nicht so, dass die SPD bei diesen Fragen jetzt unbedingt bremsen würde.
Führen wir die Diskussion mal zurück wieder auf die Frage des Gerichtsurteils, das wir jetzt haben. Ich habe da selber noch keine Begründung gesehen und bin auch noch gar nicht so sicher, inwieweit wir da weitreichende Änderungen im Arbeitszeitgesetz dann verabschieden müssen. Das wird, glaube ich, eine Debatte, die wir in den nächsten Wochen und Monaten dann führen. Aber was ansonsten hier an Debatten teilweise eingebracht worden ist, dass sich die Arbeitszeit ungemein verdichtet, dass es eine Unsicherheit gibt, beispielsweise, ich glaube, der Herr Ruther hat das eben mal erwähnt, wenn ich nach dem regulären Arbeitszeit, wenn meine Sekretärin, meine Mitarbeiterin dann noch Post wegbringt, ist das dann noch Bestandteil der Arbeitszeit? Das sind ja im Grunde genommen sehr, sehr, sehr kleinteilige Fragen, die Juristen wahrscheinlich mit großer Eleganz und Akribie beschäftigen können und die sie vielleicht auch lösen können. Aber das ist ja nicht die generelle Realität in dem Arbeitsleben, wo, glaube ich, eben auch viel über gegenseitiges Vertrauen läuft, viel darüber, dass man nicht sekundengenau abrechnet, wie man arbeitet, viel darüber, dass man vielleicht auch die Arbeit gerne macht, vielleicht auch eine besondere Loyalität zu der Firma hat, in der man arbeitet. Das sind alles Debatten, die wir jetzt hier nicht geführt haben und die vermutlich auch nicht hier hingehören. Aber die kleinteiligen Debatten, die wir dann teilweise haben. Also ob jemand, der noch kurz seine E-Mail checkt für eine Minute und dann seinem Chef noch mal schnell eine Antwort gibt, das sind eigentlich Debatten, bei denen ich eher den Eindruck habe, die überwiegende Menge der Arbeitsbeziehungen erfassen diese Debatten nicht.
Ja, also es gibt sicherlich eine ganze Menge von Beschäftigten, die gerade diese Debatte oder auch diesen Aspekt jetzt der Kritik am EuGH-Urteil sehr interessant finden. Wir haben in der vergangenen Woche auch das Argument gehört, ja, wer nach den genauen Regeln dieses EuGH-Urteils oder auch des Arbeitszeitgesetzes, wer sich da abends nochmal reindaddelt ins Portal und eine Mail schreibt, sei es eine Minute, sei es 30 Minuten, der darf gar nicht früher als nach der 11-stündigen Ruhezeitpause am nächsten Morgen am Job, am Arbeitsplatz erscheinen. Das sind ja nun alles Beispiele, Probleme, die inzwischen schon jahrelang diskutiert werden. Warum muss da eine Koalition eigentlich erst über so ein Urteil auf diese Fragen gestoßen werden?
Es gibt ja auch Firmen, die beispielsweise ihre internen Server abends zumachen, weil sie genau diese Problematik dann verhindern wollen. Ich bin schon der Meinung, dass wir uns das Urteil jetzt erstmal etwas genauer anschauen und die Frage stellen, welchen Handlungsbedarf wir hier überhaupt haben. Der EuGH hat ja auch festgelegt, dass die Mitgliedstaaten nach wie vor die Modalitäten festlegen und über die Modalitäten werden wir dann in der Koalition diskutieren.
Wir haben den nächsten Höreranruf. Herr Deitenbeck hat sich gemeldet aus Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Tag. Sind Sie da auch so entspannt, wie das gerade bei Herrn Zimmer anklingt?
Ja, guten Tag in Hallo. Die Runde. Ich bin momentan ganz entspannt, weil ich Rentner bin mittlerweile, habe aber 30 Jahre bei einem Amt für Arbeitsschutz in Deutschland gearbeitet und dementsprechend auch Arbeitszeitkontrollen durchgeführt. Einmal muss ich dem Kollegen von eben recht geben, dieses Diskutieren um die E-Mail am Abend trifft meiner Meinung nach nicht das Problem. Es geht um die vielen Branchen, in denen über 8 Stunden hinaus gearbeitet wird, aber es keine Aufzeichnungen gibt. Ja. Und die Arbeitgeber sagen, es wird nur 8 Stunden gearbeitet und dementsprechend können Aufsichtsbehörden das auch gar nicht kontrollieren. Das heißt, sie können zwar hingehen und fragen, aber es kommt bei diesen Kontrollen nur dann was raus, wenn man auch Hinweise hat auf Verstöße.
Das heißt, was wäre Ihre Antwort?
Beschwerden gab.
Das heißt, was wäre Ihre Antwort?
Dass ich das sehr gut finde, wenn es eine allgemeine Aufzeichnungspflicht für Arbeitszeiten gibt und dass das eigentlich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Richtige ist, weil durch die Aufzeichnungen für beide Seiten eher ein Vertrauen und ein Fairnessverhältnis geschaffen wird.
Okay, nehme ich hier so mit in die Runde. Vielen Dank an Herrn Deitenbeck aus Mecklenburg-Vorpommern. Herr Stettes, Sie sind hier in der Runde, in unserer Gesprächsrunde, ja derjenige, der eindeutig die größte Skepsis angemeldet hat, jetzt auch an die Konsequenzen, was es für Verpflichtungen auch für die Arbeitnehmer gibt. Was ist Ihre Antwort?
Naja, wir können ja erstmal auf das Thema nochmal dieses Homeoffice mobiles Arbeiten. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, ist es wirklich so unproblematisch, wenn eine Person abends noch um 23 Uhr eine E-Mail verschickt? Und vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage kann das in der Tat dann zum Problem werden. Und die Frage ist aber wieder, ist das ein Thema für den Arbeitsschutz im engeren Sinn? Ist die Person dadurch wirklich in ihrem, sozusagen in ihrer Gesundheit oder möglicherweise in ihren, mit den Folgen für die Gesundheit negativ beeinträchtigt? Und das wird jetzt sozusagen ganz neu justiert, indem wir ganz neue Möglichkeiten haben, durch digitale Technologien Arbeit räumlich und auch vor allen Dingen zeitlich zu flexibilisieren. Was wir sehr gut beobachten können, ist, dass in einem solchen Umfeld die Beschäftigten selber eine hohe Autonomie darüber haben, zu entscheiden, wann sie arbeiten, wann sie nochmal aktiv werden und in welcher Form sie aktiv werden, wo der Arbeitgeber oder die Führungskraft dann in einem Unternehmen gar nicht mehr eingreifen kann. Und da müssen wir auch dann ganz ehrlich sein, wenn wir solche Arbeitsformen haben, die auch von den Menschen selber gewünscht werden, weil sie dadurch besser berufliche und private Dinge besser miteinander vereinbaren können, dann müssen wir ihnen auch zugestehen, dort eine höhere Eigenverantwortung tragen zu müssen. Und dann müssen wir prüfen, ob der Rechtsrahmen dafür erforderlich ist. Und was Herr Zimmer angedeutet hat, dass es einige Firmen gibt, die abends den Server abschalten, das ist ja nichts anderes als betriebliche Notwehr, damit man eben gerade nicht in eine solche Grauzone hereingerät. Und das heißt ja nicht, dass der Arbeitgeber in einem solchen Arbeitsumfeld von seiner Verantwortung für den Gesundheitsschutz des Beschäftigten, der Beschäftigten sozusagen freigestellt wird, sondern wir müssen hier nach Lösungen suchen, die entsprechend in die heutige Zeit passen.
Frau Böning vom DGB, antworten Sie darauf bitte nochmal, weil wir ja tatsächlich auch die Beobachtung haben, dass eben dieses Verhalten, ich bleibe jetzt doch nochmal bei der Mail, die da um 22 Uhr noch geschrieben wird oder ein Paper, das noch durchgelesen wird, abends auf der Couch, um morgens, also am folgenden Morgen, den Tag oder den Start in den Tag stressfreier zu gestalten. Welche Antworten haben Sie auf diesen Wunsch ja auch bei den Beschäftigten nach mehr Flexibilisierung?
Naja, ich glaube, dem Wunsch nach mehr Flexibilisierung kann auch im Rahmen des geltenden Rechts sehr wohl entsprochen werden. Und die Aufforderung jetzt oder die Forderung nach dem Gesetzgeber, der jetzt wird, der möge das Recht an die Wirklichkeit anpassen, geht so ein bisschen an dem Problem fehl. Die eine E-Mail am Abend oder das eine Lesen eines Papers ist nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems entsteht dort, wo die Leute, wie dieser eine Zuhörer im Außendienst erzählte, im Grunde von denen erwartet wird, sie sind so lange verfügbar und so lange arbeiten sie, bis die Arbeit erbracht wird. Ganz egal, wie lange es dauert. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wir werden das Arbeitsrecht in Deutschland auch nicht ändern können, dahingehend, dass wir die Ruhezeiten auflockern, weil wir haben ganz klare europäische Vorgaben diesbezüglich. Und der EuGH hat jetzt nochmal bekräftigt, dass wir mit einem Grundrecht auf Arbeitszeitbegrenzung zu tun haben. Also das ist nicht irgendeine Richtlinienregelung, sondern diese Verpflichtung der Arbeitgeber zur Erfassung der Arbeitszeit ist im Grunde die Folge oder das notwendige Instrument zur Einhaltung eines Arbeitnehmers Grundrechts. Und damit sind wir in einem Bereich, der jetzt nicht disponibel ist und wo man nicht sagen kann, da kann der Gesetzgeber in Deutschland mal ein bisschen nachjustieren und gucken, wie werden wir da kommen. Wir kommen nicht weit. Das kann ich Ihnen gleich sagen als Juristin, das ist einfach so. Die andere Frage wird sich natürlich stellen, wie kann man in bestimmten Branchen und Betrieben eine gewisse Flexibilität erreichen. Auch da haben wir schon im geltenden Recht die Möglichkeiten, über Tarifverträge in bestimmten Fällen auch die Ruhezeit zu verkürzen auf 9 Stunden. Das, was jetzt gesetzlich geregelt ist, reicht auch aus und es braucht keine weitere Lockerung dieser Regelungen. Im Gegensatz, da wo man mit verstärkten, sagen wir mal, flexiblen Einsätzen über die geltenden Grenzen hinaus zu tun hat, beobachtet man auch verstärkt Erkrankungsanfälligkeit. Da werden die Menschen auch häufiger gestresst und berichten einfach davon, dass sich das Arbeitsleben und das Privatleben miteinander schwerer vereinbaren lässt. Und nochmal, es spricht nichts gegen Homeoffice. Auch im Homeoffice kann Arbeit erfasst werden. Auch bei verschiedensten flexiblen Modellen kann im Rahmen des geltenden Rechts für beide Seiten der Raum geschaffen werden, in dem die Beschäftigten möglichst flexibel, möglichst nach ihren Bedürfnissen arbeiten können, Arbeitgeber aber die geltenden Gesetze einzuhalten haben.
Das Thema Burnout aus auch unserem Hörer Andreas Müller-Goldenstedt. Sehr wichtig, oder er hat uns geschrieben, dass er das im Moment, das Stichwort, das Thema eigentlich vermisst in unserer Diskussion. Seine Hoffnung wäre, dass das Urteil dazu hilft, dass sich viele klar machen, wann sie eben arbeiten und wann nicht. In Zeiten, in denen das vielleicht wirklich stärker sich im Graubereich, in Grauzonen abspielt, als das früher der Fall war. Und wir wollen weitergehen zu noch einem anderen interessanten Beispiel aus der Praxis. Herr Geißler hat sich bei uns gemeldet, telefonisch. Herr Geißler, schönen guten Morgen. Schönen guten Tag. Moin. Kann man um 11.18 Uhr ja auch sagen. Sie sagen, Sie sind öfter beruflich im Ausland. Mit welchen Erfahrungen dort?
Also ich bin auch im Außendienst. Ich arbeite auch sehr viel. Ich sehe das Ganze ein bisschen zweischneidig. Mein Chef schickt mich dann immer zwischendurch nach Hause und sagt, jetzt machen wir einen Tag frei. Mein Chef zahlt auch die Auslandsaufenthalte, die sind so halbberuflich, halb privat. So, was ich gesehen habe, und das ist sehr interessant, in der Dominikanischen Republik, was ja als Drittweltland gilt für uns in Deutschland, in den dortigen Fabriken, die ich besichtigt habe, hängt ein kleines Kästchen mit Fingerabdrucksystem. Und jeder Arbeitnehmer, der dort arbeitet, geht bei Dienstbeginn an einem Kästchen vorbei, geht mit dem Fingerabdruck drauf, wenn er in Pause geht, geht er wieder drauf und so weiter. Und da muss ich sagen, wenn ein Drittweltland wie die Dominikanische Republik das hinbekommt, dann drückt sich mir der Verdacht aus, wenn heute der normale deutsche Arbeitgeber, der in der Fabrik ist, im Handel, in der Gastronomie etc., das nicht hinkriegt, dann sollte hier der Staatsanwalt und der Zoll mal sehr, sehr genau kontrollieren. Denn da ist ja dann meines Erachtens schon so ein bisschen der Verdacht, dass da Lohnbetrug, Steuerbetrug und natürlich auch Sozialkassenbetrug stattfindet. Und das ist nicht so lustig. Ich selbst arbeite sehr, sehr gerne und ich muss immer wieder von meinem Chef mal gebremst werden. Der sagt, jetzt geh mal nach Hause, jetzt hör mal auf, jetzt mach mal Pause, mach mal Schluss. Beschäftige mich allerdings privat sehr, sehr, sehr intensiv mit dem, was ich auch im Job mache, weil bei mir geht es ineinander rein. Mhm. Aber ich weiß, dass es vielen, vielen Menschen da ganz, ganz anders geht und wir deswegen eine sehr gute Kontrolle auch brauchen, auch wenn ich sie persönlich nicht so sehe, aber mit Sicherheit. Ist es nötig?
Ja, Herr Geißler, beim Thema Fingerabdrucksystem, da fällt sicherlich vielen auch sofort das Thema Datenschutz ein. Ist das für Sie ganz klar ein positives Beispiel?
Das ist ganz klar ein positives Beispiel, weil Datenschutz, ich meine, im Endeffekt ist ja egal, wie ich mich dort, ob ich das jetzt durch eine Lochkarte mache oder ob der Fingerabdruck dort registriert ist in der Firma oder ob das irgendwas anderes ist, das spielt ja erstmal keine Rolle. Die Frage ist ja nicht die, wie machen die das, sondern sie tun es und es funktioniert zuverlässig. Wie man das dann später in Deutschland oder in Europa umsetzt, ist ja eine ganz andere Geschichte. Wir hatten früher ja Lochkarten, das hat auch funktioniert. Mhm. Nicht? Nur die Frage ist, es muss ja so sein, dass wirklich auch dann für beide Seiten, für den Arbeitnehmer wie den Arbeitgeber, es auch verlässlich ist und nicht der Kollege mal eben stempelt, weil der rechtzeitig da war.
Okay, vielen Dank für diesen Eindruck, auch für diese Meinung an Herrn Geißler und Martha Böning vom DGB. An Sie würde ich die Frage gerne weiterreichen. Würden Sie das auch sagen? Fingerabdrucksystem als positives Beispiel? Als ultimative
Erfassung? Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben in Deutschland und in der EU die Datenschutzgrundverordnung. Die macht natürlich bestimmte Vorgaben bei Erfassung von beschäftigten Daten. Da muss man sich natürlich damit befassen und prüfen, was geht datenschutzrechtlich. Welche Erfassungssysteme, nochmal, das überlässt der EuGH den Mitgliedstaaten, sind diejenigen, die am verlässlichsten, am objektivsten das ermöglichen, was der EuGH hier von uns, von den Mitgliedstaaten einfordert, nämlich die Erfassung der täglichen Arbeitszeitmenge. Ob das der Fingereindruck sein wird oder eine elektronische Karte oder, ich glaube, das ist eine nachgelagerte Frage. Dazu kann ich jetzt keine pauschale Antwort geben. Müsste man sich, wie gesagt, genauer damit befassen, geht das datenschutzrechtlich oder nicht. Aber der Zuhörer hat zwei wichtige Aspekte angesprochen. Stichwort verlässlich und zugänglich. Das hat der EuGH ja in seiner Entscheidung auch genannt. Und ich glaube, das sind Qualitätsanforderungen, die der Gerichtshof hier an die Mitgliedstaaten stellt. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten können nicht nur irgendwie geartete Systeme der Arbeitszeiterfassung einführen und die Arbeitgeber dazu verpflichten, sondern sie müssen eben objektiv, sprich also nicht manipulierbar, verlässlich, bedeutet also auch für beide Seiten ist das ja relativ klar, was am Ende erfasst wurde, unzugänglich auch wieder für beide Seiten, damit jeder seine Rechte geltend machen kann, insbesondere der Beschäftigte, müssen die also diese drei Anforderungen erfüllen und ich denke, das ist auch etwas, was die Politik und der Gesetzgeber jetzt infolge der Entscheidung zu überlegen hat, wie setzt er diese Qualitätsanforderungen um?
Ja, ich kündige schon mal an, wir haben noch einen Hörer in der Leitung, aber Herr Stettes, ich wäre jetzt noch mal sehr neugierig auf Ihre Antwort. Wir sind jetzt noch mal bei dem Thema Vertrauen. Wenn wir auf die vielen Beispiele schauen, die wir jetzt auch im Laufe dieser Sendung gehört haben, ist dann einfach diese Pauschalvermutung, dass die Arbeitnehmer jetzt, wie gesagt, pauschal, generalisiert gefragt, dass die das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu oft ausnutzen. Ist das nicht inzwischen belegt?
Ja, das kommt darauf an, woran Sie das messen wollen. Also es wird ja häufig zum Beispiel an der Anzahl der Überstunden gemessen. Sie hatten eingangs die 1 Milliarde Überstunden gebracht. Wenn man das klingt jetzt erstmal unglaublich viel, weil Milliarden als Zahl, das ist etwas, womit wir im täglichen Doing eigentlich nie was zu tun haben. Wenn man das mal auf den einzelnen Beschäftigten, eine einzelne Beschäftigte runterrechnet, sind es ungefähr 3 Tage, mal roundabout, die da hinzukommen. Und Vertrauen heißt ja in der Tat als Grundlage einer Vertragsbeziehung, dass man sagt, okay, es werden Eckdaten definiert, nämlich was weiß ich, das Entgelt und die Arbeitszeit, und wir verlassen uns darauf, dass wir entsprechend uns vertragsgetreu verhalten. Das gilt für die Arbeitgeberseite gleichermaßen wie für die Arbeitnehmerseite. Und jetzt kann man sich überlegen, was macht man? Also will man die Zeiterfassung, dass man es dokumentiert hat, oder will man vielleicht darauf verzichten, weil man sagt, das brauchen wir alles nicht, weil wir uns im Großen und Ganzen schon verständigen werden und dann entsprechend, wo es justiert werden muss, wenn man länger gearbeitet hat, dass man dann gesagt bekommt oder dass man selber sagt, ich nehme jetzt die Freiheit sozusagen freizunehmen. Und was wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen dürfen, und das ist ganz interessant eigentlich in dem Zusammenhang, weil wir tun so ein bisschen, als ob die Arbeitswelt in Deutschland so schrecklich wäre. Das sehen die Beschäftigten überhaupt nicht so. Eigentlich unisono alle Erwerbstätigen und Beschäftigtenbefragungen sagen, dass 9 von 10 Beschäftigten mit ihrem Arbeitsverhältnis zufrieden sind, was ja unterschiedliche Facetten ausmacht. Und das ist relativ unabhängig auch von dem, sagen wir mal, von der Arbeitszeit, die die Leute machen, ob sie jetzt relativ wenig arbeiten, ob sie Überstunden machen, ob sie sozusagen sehr viel arbeiten. Und das Einzige, was wirklich in der Tat dann ein Problem für die Leute darstellt in der Wahrnehmung ihres Arbeitsverhältnisses, ist, wenn das, was ich mir als Arbeitszeit vorstelle, wenn das nicht zu dem passt, wie ich arbeite. Mhm. Und da muss man dran arbeiten, sozusagen. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, ob das Unternehmen das Richtige für mich ist, wenn es mir das nicht bieten kann. Aber wir haben im Grundsatz kein großes Problem, dass hier die Leute in Deutschland sagen, wir werden hier ausgebeutet und es benötigt eine Verpflichtung einer Zeiterfassung.
Ja, interessanter Punkt. Da gehe ich jetzt an der Stelle nochmal rein, weil wir noch einen Hörer in der Leitung haben, den Herrn Schwarz aus Kiel. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Der hat als Arbeitgeber kein Unternehmen, sondern der interessiert sich für die Menschen, die beim Staat arbeiten. Hallo, Herr Schwarz.
Ja, hallo.
Was sagen Sie?
Ja, es ist bisher noch gar nicht angesprochen worden in dieser Runde, wie es mit Beamten bestellt ist, mit der Arbeitszeit von Beamten. Speziell darunter denke ich jetzt mal an Lehrer, deren Arbeitszeit gar nicht definiert wird im Vertrag, sondern deren Unterrichtszeit vorgegeben wird und völlig unabhängig davon, was für einen Vorbereitungsaufwand mit jeder einzelnen Unterrichtsstunde verbunden ist.
Das ist eine spannende Frage. Herr Schwarz, ich gehe Ihnen da jetzt schon verfrüht ins Wort, einfach weil wir diese Frage noch beantworten wollen und heute nur bis 11.28 Uhr senden können, weil wir noch einen Wahlwerbespot vor der Europawahl gleich in der Sendung haben. Das ist ja eine interessante Lernfrage, die uns auch von vielen Hörerinnen und Hörern erreicht hat. Frau Böning, können Sie darauf antworten?
Naja, es ist so, dass ich kann nur das antworten, was unsere Lehrergewerkschaft dazu gesagt hat. Unsere Lehrergewerkschaft hat eine Reaktion auf diese Entscheidung zum einen, also die GEW, zum einen gesagt, wir haben ein Problem mit undokumentierter, unerfasster Mehrarbeit und wir werden uns natürlich dafür einsetzen, dass im Rahmen unserer Branche die bestehende flexible Möglichkeit des Arbeitens, sprich also Großteil der Vorbereitung findet ja zu Hause statt, dass das erhalten bleibt. Aber natürlich unter Umsetzung dieser Entscheidung, also Dokumentation der Arbeitszeit. Davon erhoffen sich auch die Vertreter der Lehrer und Lehrerinnen mehr an Transparenz. Das heißt, es widerspricht ja nicht einander, haben wir schon mehrfach gesagt. Man kann flexibel arbeiten und trotzdem die Arbeitszeit erfassen. Und ein Problem existiert offensichtlich auch dort in der Lehrerschaft.
Okay, und dieses Thema war, wie gesagt, vielen Hörerinnen und Hörern noch wichtig. Das Schlusswort möchte ich heute in unserer Diskussion jetzt noch mal geben an Matthias Zimmer, eben den Koalitionspolitiker hier heute Vormittag in der Runde. Jetzt noch mal mit dem Blick auf die konkrete Umsetzung. Was werden wir sehen an Fortschritt bis Ende des Jahres nach diesem Urteil?
Ich habe keine Glaskugel dabei, in der ich das genau dann beschreiben könnte. Wir müssen ja von einer Sache zunächst mal ausgehen. Es ist ein Urteil, das in einem spanischen Kontext gefallen ist. Die Deutsche Bank ist da sozusagen der Prozessgegner gewesen.
Herr Zimmer, ich muss jetzt ein bisschen unangenehm werden. 20 Sekunden gebe ich Ihnen noch.
Also ich nehme an, dass wir im Laufe des Jahres zu einer Novellierung der Arbeitszeiterfassung dann kommen und da vielleicht auch neue Wege öffnen, mit modernen Mitteln Arbeitszeit zu erfassen, die den Flexibilitätswunsch genauso berücksichtigen wie den Wunsch nach Sicherheit, was die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden angeht.
Sagt Matthias Zimmer, der CDU-Arbeits- und Sozialpolitiker aus dem Bundestag, heute Morgen hier in unserer Runde. Zum Ende unserer Sendung Kontrovers. Martha Böning vom DGB hat mit uns diskutiert und Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben uns gebeugt über die spannenden Fragen rund um die Arbeitszeit. Das war Kontrovers. Vielen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz. Musik.